Judith Heidkamp ist hier, heute mit einem Gespräch mit Elke Schmitter über ihren Roman »Alles, was ich über Liebe weiß, steht in diesem Buch«. Wirklich ein Roman, kein endgültiges Kompendium, auch wenn man das natürlich denken könnte bei diesem Titel. Wir boxen mit jungen amerikanischen Kampfsportlerinnen in Schlaglicht von Rita Bullwinkle, ein Buch, das von Ex-Präsident Obama ausdrücklich empfohlen wird. Dann schauen wir in die Mikroromane von Christoph Ranzmeier, die gerade erschienen sind, unter dem Titel »Egal wohin, Baby«. Außerdem geht es um Videotime in diesem Büchermagazin mit dem aus Eichach stammenden Autor Roman Ehrlich. Und wir lesen George Saunders Parabel »Die kurze und schreckliche Regentschaft« von Phil, die der amerikanische Autor schon längst vor Trump verfasst hat und die natürlich trotzdem vor allem mit Blick auf Trump gelesen wird.
Die ganze Welt der Bücher. Literatur am Montag. Auf Bayern 2.
Und das Rätseltaxi ist auch bestellt. Was kommt? Das kommt. What will be, saß hier mit der spanischen Fassung. Que vendra.
Qu'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendrá, que vendrá. Escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Que vendrá, que vendrá. Escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé. Sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que vendra, que vendra. Escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar.
Von Saas, also ausgestattet mit der nötigen Gelassenheit, gehen wir jetzt in eine Runde Boxen. Und das klingt exotischer, als es ist in einem Büchermagazin. Es sind gar nicht so wenige Schriftsteller, die einen Hang zum Boxen haben, praktisch und literarisch. Von Brecht über Hemingway bis zu Clemens Meyer. Und wir boxen heute mit der US-amerikanischen Autorin Rita Bullwinkle und ihrem Roman Schlaglicht. Schlaglicht, so heißt er, und hat's eben auf Barack Obamas Leseliste geschafft. 8 junge Athletinnen treffen sich an 2 heißen Julitagen in einer runtergerockten Sporthalle in Reno, Nevada, um den Titel der besten US-Nachwuchsboxerin unter sich auszumachen. Soweit das Setting. Wir schalten zu Tobias Stosiek.
Michael Jung und Shep Bang, vielleicht auf dem Weg zum verdienten Gold.
Sportreportagen sind heikel. oft ein Fest für Floskeln. Was sagen oder schreiben, wenn sich ständig alles wiederholt? Sprachliche Kreativität ist da rar gesät und bekommt umso mehr Aufmerksamkeit, wenn sie trotzdem passiert.
Komm, die zweifache Kombination.
Im Sommer brachte es zum Beispiel der ZDF-Reitsport-Kommentator Carsten Sostmeier zu einiger Berühmtheit, weil er, so zum Beispiel der Spiegel, bei Olympia Sätze sagte, die sonst keiner sagt. Wer damals durchs Feuilleton blätterte, musste zu dem Schluss kommen, dass Sostmeiers Sprachbilder die spektakuläre Eröffnungsfeier in Paris mühelos in den Schatten stellten.
Reit, du hast ihn vor dir, den Arc der Triumph der goldenen Emotion. Holt euch die Krone der Reiterei, holt euch Gold!
So gesehen ist es strategisch wohl gar keine schlechte Entscheidung, dass Rita Ballwinkel mit einer Sports-Novel debütiert. Wo die Wirklichkeit nur repetitives Grau hergibt, kann die Sprache glänzen. Allerdings entführt uns Ballwinkel nicht in die vornehmen Gefilde des internationalen Reitsports, sondern in eine schäbige Turnhalle irgendwo in Nevada.
Rose Muller boxt wie ein Zementmischer, der das Fundament eines Gebäudes befüllt.
8 Teenager schlagen sich hier in der Juli-Hitze um den fiktiven Daughters of America Cup. Was erhabener klingt, als es ist. Auch wenn sich hier die Besten der Besten messen, interessieren tut das keinen. Die widerwillig mitgereisten Angehörigen genauso wenig wie die nutzlosen Trainer. Die Zahl der Zeugen, so nennt Ballwinkel das Publikum, schrumpft im Verlauf des Turniers auf 14. Hier lenkt also nichts ab von dem, was im Ring passiert. Hier wird einfach nur zugeschlagen.
Ein Schlag noch, denkt Rachel Dorico. Eine Runde noch und dann kann ich zusehen, wie Kate Hefner stirbt.
I grew up being a competitive youth athlete and played, you know, like any sport I could really get my hands on.
Als Teenager habe sie selbst viel Sport gemacht, erzählt Ballwinkel hier im Interview. Auch auf Leistungsebene. Basketball, Wasserpolo, Schwimmen. Ihr ganzes Leben sei damals vom Rhythmus dieser Jugendturniere bestimmt gewesen. Oft irgendwo in der Pampa, so dass man durchs halbe Land fahren musste, um hinzukommen.
And so I was interested in these memories of the space of the tournament.
Und doch haben wir es bei Ballwinkels Debüt nicht mit Autofiktion zu tun. Die Entscheidung fürs Boxen sei eine rein literarische gewesen, sagt sie. Vor allem das Bühnenhafte des Rings habe sie interessiert. Und der Dialog zwischen den Körpern, der beim Boxen wie bei keinem anderen Sport entsteht.
Kate Hefner bietet hinter ihrer schlaffen Deckung ihr Gesicht an. Für Rachel Dorico ist es wie ein schlampig verpacktes Geschenk. Hier, sagt Kate Hefner mit ihrer Körpersprache, nimm mein Gesicht, du kannst es haben.
Vor allem diese Körperdialoge gelingen Rita Ballwinkel unheimlich gut. Die Metaphorik ist stark, manchmal auch ein bisschen irritierend. Boxt wie ein Zementmischer. Da muss man als Leser schon einiges an Fantasie investieren. Aber gerade das macht großen Spaß, all den drastischen, manchmal verqueren Bildern nachzusteigen, mit denen Rita Ballwinkel den knisternden Raum zwischen den Schlägen füllt. Beine wie geklopftes Kalbfleisch, ein Gesicht wie ein zerknüllter, ketchupbeschmierter Partypappteller. Lustvolle, pralle Anti-Erotik ist das. Untypische Bilder, gerade wenn es um weibliche Körper geht.
Iggy biegt ihren Rücken durch und drückt dann ihre Wirbelsäule Richtung Decke. Die Knubbel ihrer Wirbelsäule ploppen auf wie perfekt positionierte kleine Bälle. Iggy sieht weniger wie ein Hund aus, sondern eher wie eine Außerirdische, ein Wesen aus einer anderen Welt, das nicht menschlich ist, aber den Menschen vorgaukeln will, sie sei eine von ihnen.
Auch wenn die Story darauf zuläuft, wer hier am Ende gewinnt, ist ziemlich egal. Aber ein Roman ist ja auch kein Boxkampf. Da zählt nicht das Ergebnis, sondern das literarische Erlebnis. Und das lohnt sich in diesem Fall unbedingt. No front. Aber wer war nochmal Carsten Sostmeier?
Rita Ballwinkel, Schlaglicht, wurde übersetzt von Christiane Neudecker und ist erschienen im Aufbau Verlag. Es kostet 18,99 Euro. Und dies ist ein Windlied von Gregory Porter, Bayern 2.
The sun, the trees, the leaves, the ground, the sound it makes when love sings songs of love to them. I try all day to not write songs that sound cliché when I sing songs of love to you. But somehow I always do. And then I realize after a million years the wind song goes along. That's how I wanna be until eternity the wind song goes along. Thank you.
I'm glad it's clear the rain this year came down so strong to test my song of love for you. I love you still and always will, so if my song repeats, know that I'm stuck on you. Oh yes, I'm stuck on you. And then I realize, after a million years, the wind song goes along. Oh yes, I realize, after a million years, the wind song goes along. I'm stuck on you, and then I realize, after a million years, the wind song goes along, the wind song goes along, the wind song goes along, oh. The wind song goes along.
Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu. Und wem sie just passiert, dem bricht das Herz entzwei. Die alte Geschichte von der enttäuschten oder nicht erwiderten Liebe. Heinrich Heine bringt's auf den Punkt und war natürlich lange nicht der Erste oder Letzte, der über dieses Thema schrieb. Es ist auch ein uraltes literarisches Gespräch, in dem wir uns da bewegen. Und zwar tun wir das jetzt anhand einer neuen Wortmeldung zum Thema. Alles, was ich über Liebe weiß, steht in diesem Buch. So heißt der Roman der Schriftstellerin und Kulturjournalistin Elke Schmitter. Herzlich willkommen.
Hallo.
Man könnte also auch sagen, Sie haben ein großes kulturelles Gepäck dabei, wenn Sie heute diese alte, immer neue Geschichte aufgreifen. Sie und Ihre Figuren natürlich auch. Wie sind Sie damit umgegangen?
Na, zugleich ist Liebe eben auch was Hochkulturelles. Also die Frage, was wird erwartet vom anderen? Was erwartet man von sich selbst? Wie gestaltet sich das? Das ist ja sehr unterschiedlich durch die Jahrhunderte, durch die Gesellschaften, durch die Prägungen, die das Patriarchat jeweils genommen hat. Und deswegen hat mich beides interessiert. Also der Moment, dieses Jähe, wie die Welt auf einmal eine ganz andere Gestalt annimmt auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch das Bewusstsein, was ja Heine auch schon hatte, diese ganze Ironie zu sagen, ja, wissen wir doch alles. Mhm. Die ist ja auch alt, die Ironie im Umgang mit der Liebe. Aber eben nochmal zu gucken, wie verhält es sich denn mit der weiblichen Seite, wenn man so ein paar Jahrhunderte zurückgeht in den Zeugnissen.
Mhm. Was neu dazukommen würde, wäre zum Beispiel das biochemische Wissen, was wir über Liebe genau. heute haben, was Sie ja auch mit einpflichten, wo ich gelernt habe, dass Verliebtheit und Panik offenbar gleiche Reaktionen im Körper auslösen.
Ja, es bildet sich gleich ab. Die sozusagen Hardware, naturwissenschaftlich orientierten Leute würden sagen, naja, das ist alles Chemie und freien Willen können wir im Gehirn nicht finden. Ich gehöre eher zu dem Team, was sagt, wir können jetzt Dinge abbilden. Und da sehen wir, dass ein Treffen mit jemandem, wenn man hochverliebt ist, dieselben Gehirnareale aktiviert wie akute Panik.
Was ja auch schon wieder schön vieldeutig ist. Ne? Ja. Aber wir sind jetzt so an der Stelle. Jeder Anfang ist anders. Das ist ja der Zauber. So schreibt die Ich-Erzählerin Helena am Anfang. Helena und Levin haben sich getroffen auf einer Party. Sie sind beide Singles, sie sind beide Großstadtmenschen, sie haben beide erwachsene Kinder. Sie ist Künstlerin, er ist Musikphilosoph und die nähern sich dann an. Ganz langsam, sehr sachte Gespräche, Spaziergänge, leise Berührungen. Was natürlich jetzt auch in der Zusammenfassung wieder etwas ist, was sehr vertraut scheinen wird. Was ist denn der andere, der ganz spezielle und neue Zauber bei Helena und Levin?
Na, vielleicht ist es die Diskrepanz zwischen dem äußeren und dem inneren Geschehen. Das würde aber auch jeder, der verliebt ist, genauso bestätigen und sagen, wenn ihr wüsstet, was bei mir los ist. Man geht spazieren, man redet. Aber das, was sich im Inneren abspielt, und das ist ja das Phänomen der Verliebtheit, nimmt unendlich viel voraus. Also greift in die Zukunft über Hoffnungen, die animiert werden, über Entwürfe. Und man sieht sich selbst neu, man projiziert was in den anderen rein. Das ist sozusagen der Normalbetrieb der Verliebtheit.
Dieser Teil mit der Verliebtheit, ich sag mal der schöne Teil, ist als fortlaufender Text erzählt. Dieser Teil ist, hier nochmal ein Zitat, neues Land, in das man geht und das man wie alles andere erst gemeinsam erschafft. Das spiegelt ja das, was Sie gerade gesagt haben. Ja, ist das so oder wähnt Helena sich nicht nur einfach als diese allwissende Erzählerin, die sie hier gibt, und ist es gar nicht?
Na, da würde ich jetzt fragen, was taugt die Unterscheidung? Weil wir ja auch wissen, also die Philosophie behauptet das schon länger, aber dafür gibt es jetzt auch so neurowissenschaftliche Studien. Wir entwerfen ja die Welt, in der wir leben. Und solange sich das nicht krass unterscheidet von dem, was wir vorfinden, gehört auch das dazu. Das nennen wir Konstruktivismus. Das können wir jetzt bei Trump nochmal in einer besonders üblen Variante besichtigen, dass jemand sagt, dann wollen wir doch mal sehen, was passiert, wenn ich nach meiner Vorstellung da reingreife und Pappklötzchen umschmeiße. Insofern, also man könnte wohlmeinend sagen, man sieht im anderen etwas, was wirklich da ist und sei es als Potenzial, sei es als Möglichkeit des Charakters. Und ich würde denken, bei Verliebtheit ist es sowas wie eine gegenseitige Ansteckung mit Möglichkeiten.
Und gleichzeitig spricht es dafür, dass Verliebtheit immer sowas ist wie autoriales Erzählen, denn sie unterscheiden ja auch in der Form. Es gibt diesen zweiten Teil, der erste heißt Bildungsroman, der zweite heißt dann Einbildungsroman und der besteht formal aus tagebuchartigen Notizen nach dem Wendepunkt, nach einer ersten Krise, die dann zur Trennung wird. Warum die neue Form?
Wenn es kein reales Gegenüber mehr gibt, mit dem man sich abgleichen kann, das hat jetzt heute den modernen Begriff Ghosting, der aus dieser Dating-Welt kommt, ne, und bedeutet, der andere verschwindet.
Ne? Levin meldet sich nicht mehr.
Genau, wird ein Geist. Und gleichzeitig gibt es das Phänomen, also bei Jane Austen in Gefühl und Verstand. Die beiden Schwestern, die miteinander ringen, weil Marianne, die das Gefühl repräsentiert, darauf besteht, dass der Mann, den sie liebt, obwohl er verschwunden ist, sie wirklich liebt und eigentlich da ist. Nur kann er gerade nicht. Und die Schwester sagt, ey, also die Tatsachen sind die Tatsachen. Hallo? Ja. Diese beiden Weisen, das Leben zu betrachten, die finden sich auch in der romantischen Literatur über die Liebe immer wieder. Es gibt herzergreifende Novellen über gelingende Fiktionen. Ich weiß aber, mein Mann ist nicht gestorben. Ja, und das kann sich bewahrheiten. Und dann ist es der Triumph der Liebe. Und umgekehrt gibt es natürlich auch unendlich viele Geschichten, die sagen, da lebt jemand in seiner Fiktion und die anderen sagen, hey, schau doch hin, schau doch auf die Realität. Beide Phänomene gibt es und die Entscheidung darüber trifft dann doch der Einzelne, auch wie ist die Geschichte, die ich mir erzähle.
Und beide Phänomene brauchen unbedingt Platz für Ausdruck. Heine macht es ja sehr kurz und treffend, aber diejenigen, die diese alte Geschichte erleben, die wollen ja eigentlich sprechen und reden und schreiben, eben Tagebuch schreiben, auch sehr typisch eigentlich. Mhm. Das wird ja bei Helena auch deutlich. Wir nutzen dann unser psychologisches Vokabular unserer Zeit und sagen, es ist Bearbeiten und es Verarbeiten und Liebe wird ja auch als Arbeit begriffen. Was sagen Sie denn als Helena-Erfinderin? Zu Recht ist Liebe vor allem Arbeit?
Na, Arbeit ist eben unser Begriff, ne? Beziehungsarbeit, Gefühlsarbeit. Aber man kann sagen, natürlich sind die Gedichte von Sappho sind künstlerische Arbeit desselben Phänomens. Und vielleicht ist das, fällt mir jetzt gerade, wo wir sprechen, ein, auch der einzig signifikante Unterschied zur Sucht. Ich fühle mich komplett abhängig. Aber bei einer chemischen Sucht geht die Praxis des Tages darin auf, sich sozusagen den Stoff zu besorgen. Und bei einer Liebesklage, ganz egal wie sie formuliert ist, ob man mit einer Freundin spricht, ob man Selbstgespräche führt, ob man Tagebuch schreibt, ob man Briefe schreibt, ist egal, oder ob man Filme dreht, man hat einen Grad von Bewusstsein, das kann sehr schmerzlich sein, aber der ist da.
Es ist eine Gestaltung der eigenen Sinnsuche und die erleben wir bei Helena auch sehr intensiv und ausführlich mit. Also alle Varianten von, ist sein Schweigen ein Zeichen? Und wenn ja, wofür? Und kann er überhaupt etwas dafür, wie er sich verhalten hat? Oder ist er einfach ein böser Narzisst? Oder ist eine gespaltene Persönlichkeit? Und aber natürlich auch immer wieder, hat sie selbst doch etwas falsch gemacht, liegt die Schuld bei ihr. Der Konjunktiv 2, hätte, wäre, könnte, wenn es anders gelaufen wäre. Das ist auch, ehrlich gesagt, teilweise durchaus Quellen zu lesen, weil sie sich so im Kreis dreht. Aber es ist auch manchmal komisch, denn da wird natürlich felsenfest eine neue Erkenntnis dem Tagebuch anvertraut und eine Woche später ist es die nächste felsenfeste neue Erkenntnis. Wie war das beim Schreiben? Sie müssen ja in diese Figur dann auch reingehen und das alles mit durchmachen.
Naja, glücklicherweise gibt es ja ein Lektorat.
Und die auch.
Beim Verlag Seeherbeck ein besonders gutes Lektorat. Im Grunde stand mir etwas so vor Augen oder man müsste eigentlich sagen vor Ohren wie eine Barockoper. Es gibt die Ästhetik des einmal Gesagten, also das ganz Sparsame, und es gibt diese opulente Ästhetik, die sagt, in der Wiederholung selbst liegt eine Überzeugungskraft. Und wenn man sich barocke Musik anguckt, eine Händeloper oder etwas von Bach, dann sieht man, es gibt im Grunde wenige Themen und die werden variiert. Das hat mit einem anderen Zeiterleben zu tun, mit der Vertiefung. Man könnte eben auch wieder sagen, da wird eine neuronale Spur gelegt, ja, und die wird so enriched, die wird immer tiefer. Und das hat natürlich aber auch einen quälenden Aspekt, vor allen Dingen für jemanden, der nicht in diesem wahnhaften Zustand ist. Und da braucht es natürlich, was künstlerische Arbeit betrifft, ein Gegenüber, ne? Was sagt, so, und jetzt ist gut, jetzt machen wir hier einen Schnitt. Das, das gehört dazu.
Was sich auch wiederum auf einer formalen Ebene in diesem Roman einlöst. Helena kann ja mit Levin nicht im Dialog sein, er antwortet nicht, aber es gibt andere Arten von Dialogmöglichkeiten in diesem Buch. Am Anfang gibt es Fußnoten und es gibt auch ein recht intensives Gespräch über die Jahrhunderte hinweg mit einer Briefeschreiberin des 18. Jahrhunderts.
Eine, man könnte sagen, Kultautorin in Frankreich ist Madame de Lépinasse, die über 4 Jahre fast wahnhaft Liebesbriefe geschrieben hat, in denen die Welt im Grunde nicht vorkommt. Sie schreibt an immer denselben Mann, im Grunde immer denselben Text, Stichwort Barockoper. Und zwar mit einem Furor, mit einem irrsinnigen Ernst, ohne jede Ironie, ohne jede Selbstdistanz. Die Sprache, der Stil, die Frage, wie drücke ich etwas aus, ist eben Teil des Ganzen. Es macht ja einen Unterschied, ob ich sage, wir gehen in Beziehungsarbeit oder ob ich sage, ich habe heute Nacht von Ihnen geträumt.
Und Helena, beziehungsweise Elke Schmitter, darf man an dieser Stelle sagen, liefert sozusagen auch Sprach- und Stilnachschub. Ich habe jedenfalls einiges gefunden an Zitaten von »Die Seele schuftet und schuftet« bis zu »Warten ist eine Tätigkeit, die kein Multitasking erlaubt« oder auch »Ich habe alle Ausreden für ihn verbraucht«, die Leser und Leserinnen dann weiterverwenden können, wenn sie mögen. Danke für dieses Gespräch an Elke Schmitter über ihren neuen Roman. Alles, was ich über Liebe weiß, steht in diesem Buch. Er ist erschienen beim Verlag C.H. Beck und kostet 26 Euro. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank.
I'm not afraid to die.
K-Pop im Büchermagazin Bayern 2 mit Rubber von Bosudong Kula aus Busan in Südkorea. Das ist da, wo gerade leider das Abkommen zur Reduzierung von Plastikmüll gescheitert ist. Reinhold Messner sagte über den österreichischen Schriftsteller Christoph Ranzmeier mal, kein anderer Autor verstehe es so gut, über die Erfahrung von Schnee, Eis und Kälte zu schreiben. Ranzmeier, dieses Jahr 70 geworden, erfährt und erreist sich seine Landschaften weiterhin. Das tut er auch in seiner jüngsten Prosa, erzählt von grenzüberschreitenden Erfahrungen und mischt dabei Historie mit Fiktion. Das neue Buch heißt Egal wohin, Baby und enthält laut Untertitel keine Kurzgeschichten, sondern Mikroromane. Martin Maria Schwarz.
Egal wohin, Baby. So ein Titel macht selbstredend neugierig. Und auf die Erklärung dazu muss man auch nicht lange warten. Bereits in der 9. seiner insgesamt 70 Kleinerzählungen, Mikroromane, wie Ranzmeier sie nennt, ist dieser Satz auf einem beigefügten Foto zu lesen. Egal wohin, Baby. In weiß auf eine dunkle Betonwand gesprüht neben der abgetakelten Außentreppe eines Hangars, der heute ein Kulturzentrum ist, in Ingolstadt. Das gehört zum Muster dieses Buchs. Jeder Geschichte ist ein Foto vorangestellt, aufgenommen von dem Ich-Erzähler, den, so ist zu Beginn zu lesen, in einen reisenden Mann namens Lorcan verwandelten Autor. Schnappschüsse, aus denen dann Geschichten entstehen, recherchierte oder fantasierte Geschichten, was sich oft gegenseitig durchdringt. In diesem Fall ist dieser Lorcan ganz auf seine Fantasie angewiesen, um zu ergründen, was sich hinter diesen drei Worten »Egal wohin, Baby« verbergen mag.
Aber ja. Das war es. Eine Liebeserklärung. Das musste, das konnte nur eine Liebeserklärung sein. Einen Menschen, egal wohin, begleiten zu wollen, an einen tropischen Küstenstrich, ebenso wie in den Staub industrieller Kohlehalden, in die Eisregion oder auf ein Schlachtfeld bis in den Tod, war mehr, als jeder andere Schwur versprechen konnte.
Das ist ganz Christoph Ranzmeier, der Entdecker von großen Geschichten im scheinbar Beiläufigen, der Schriftsteller von der hohen Imaginationsgabe, der Autor, der sich so gern von Trouvaillen anzünden, begeistern und dann zu Geschichten treiben lässt. Mal sind es Naturphänomene, mal Gebäude, mal sind es Menschen, mal Tiere, die seine Aufmerksamkeit reizen, mal sind es Spuren im Sand, dann ist es wieder Schmuck, der ihn stutzig macht und ihn zu Recherchen und Reflexionen motiviert oder Erinnerungen auslöst, aus denen dann diese Erzählungen wachsen. Sie spielen rund um den Globus. Er findet sie in Südindien, wo er einen Elefantenführer beobachtet, der sich über zwei Finger mit seinem Großtier verständigt. In Brasilien, in Ägypten, in Mexiko oder in Österreich, wo er eine 100-jährige Brasilianerin in ihrer unbändigen Freude vor verschneiter alpiner Kulisse festhält, als sie das erste Mal in ihrem Leben echten Schnee fühlen darf. Oder eben in Ingolstadt. Nichts ist Ranzmeier vermeintlich zu unbedeutend. Dabei sind es zwei starke Motive, die immer wiederkehren. Da ist der Mensch in seiner zerstörerischen Kraft, egal ob es die Natur betrifft oder seinesgleichen. Und man erlebt dabei Ranzmeiers alter Ego Lorcan, wie er, davon so beeindruckt wie erschüttert, um eine Haltung bemüht ist, um nicht selbst zum Zerstörer zu werden. So beobachtet er am Kap der Guten Hoffnung am Strand einen der dort beheimateten Brillenpinguine, wie er immer wieder vom Schatten, den Lorcan wirft, wegtrippelt.
Vermutlich wollte der Zwerg bloß seine Flügel in der Sonne trocknen und deswegen aus dem Schatten des übergroßen Besuchers heraustreten. Aber Lorcan sah die ausgebreiteten Flügel und die Trippelschrittchen als entschiedenes Zeichen für einen jener Fremden, die an dieser Küste so viel Unheil angerichtet hatten. Bis hierher und nicht weiter. Und ließ seine Kamera sinken und trat 2, 3 Schritte zurück.
Schade und ein kleiner Widerspruch eigentlich, dass er den Pinguin dann trotzdem abgelichtet und als Foto dieser Geschichte beigesellt hat. Aber Lorcan erkundet gleichzeitig auch, und das ist das zweite Motiv, den wunderbaren Schöpfergeist des Menschen, seine Kunstfertigkeiten und Kulturleistungen, die Architekturen, die Musik, die Dichtung, vertieft sich in die Mythen, sucht deren Spiegelungen und Wahrheiten im Hier und Heute, findet sie zum Beispiel am Peloponnes, in einer Höhle, wo der Sage nach Hermes, dem von ihm gekränkten Halbbruder Apoll, jenes Instrument gefertigt haben soll, das zum Symbol menschlicher Dichtung, Musik und Gesang überhaupt wurde.
Eine Lyra, auf der Apollo sich dann in betörenden Liedern den Zorn von der Seele schlug. Lorcan glaubte im hallenden Dunkel der Höhle tatsächlich etwas wie Musik zu hören. Nein, es war Musik, die, von einem in der Bucht rasselnd vor Anker gehenden Ausflugsboot, von den Brisen hochgeweht, in unregelmäßigen Intervallen von den Höhlenwänden zurückschlug, die alle Klänge entweder verstärkten, verzerrten oder in die Dunkelheit ableiteten und verschluckten.
Diese feinfühligen Verknüpfungen, die Ranzmeier immer wieder herzustellen vermag, die Verbindungen zwischen mythischem und realem Dasein, wie er damit ein Band freizulegen versteht, das uns Menschen von heute mit Welten und Kulturen von früher verbindet, das ist der große Reiz dieser 70 erzählerischen Mosaiksteine, die sich nach und nach zu einem festen Bild formen. Ein Bild von der Weite und Größe, der Farbigkeit, aber auch plötzlichen Grauheit, der Schönheit, aber auch Furchtbarkeit unserer Welt, wie wir Menschen sie geschaffen haben. Und wie wir im Denken uns über sie hinausschwingen, aber im Handeln doch meist in engen Grenzen feststecken. Es ist erneut erkenntnisreich und immer gewinnbringend, sich in Ranzmeiers Geschichten zu verlieren.
Martin Maria Schwarz über Christoph Ranzmeier, Egal wohin, Baby, Mikroromane. S. Fischer Verlag, 28 Euro.
It's never too late for a wide open slate. A kiss from a stranger, a thousand first dates. You're an island, baby, to hell with heaven's gate. There's not a moment too soon if it's never too, never too late. Was never too late to go shoot out the moon. We'll go dancing in graveyards. You can keep your balloons. Be a runaway bride, trading gypsies for crumbs. If it's never too late for a moment too. The glory, only glory in the past, but left in that time. Don't the years make jokes of all of us? Let the whole century
Never too late. Elton John und Brandy Carlile sind das. Und Never too late, so heißt der Elton John Dokumentarfilm, der nächste Woche startet und für den diese Musik auch geschrieben wurde. Never too late gilt auch für unser Rätsel. Auch diese Woche gibt's wieder diese mysteriöse Person, die sich von Walli kutschieren lässt und darauf wartet, von Ihnen erkannt zu werden. Wer ist diese etwas furchteinflößende Dame hier?
Servus, ich bin's, die Walli. Wo darfst du denn hingehen?
In die Anstalt. Ein Elend, so ein Montag.
Ach, ich war noch gar nicht fertig mit dem Wochenende.
Wir haben heute einige Besprechungen. Es wäre also nett, wenn Sie zügig losfahren würden.
Jawohl, ist recht. Ein bisschen Musik hebt die Stimmung, oder?
Genehmigt. Das spielen wir auch immer auf Station.
In Ihrer Anstalt? Da scheint's ja ziemlich lässig zuzugehen.
Wohl kaum. Hoffentlich macht unsere Neuaufnahme keinen Aufstand.
Wir haben so einen schweren Fall bekommen.
Eingewiesen vom Staat. Verdienstkreuz in Korea, Entlassung aufgrund von Insubordination.
Vielleicht hat der Mann ja ein Kriegstrauma.
Das ist keine Erklärung für Verhaftungen wegen Schlägereien, Volltrunkenheit, Ruhestörung, Glücksspiel und Notzucht.
Ui je, der hat ja nichts ausgelassen. Und jetzt ist er bei Ihnen, weil er nicht in den Knast will.
Leute wie ihn nennen wir Manipulatoren. Die spannen jeden und alles für ihre eigenen Zwecke ein.
Und was will er erreichen?
Bequemlichkeit und ein leichtes Leben? Ein Gefühl von Macht und Respekt vielleicht. Finanzielle Vorteile.
Oder alles zusammen.
Manchmal bezweckt ein Manipulator auch die Zerstörung des Lebens auf der Station nur um der Zerstörung willen.
Ja, aus reinem Mutwillen, verstehe.
Es gibt solche Subjekte in unserer Gesellschaft. Sie beeinflussen die anderen Patienten und hetzen sie so sehr auf, dass es Monate dauern kann, bevor alles wieder glatt läuft.
Ja, die bringen alles durcheinander. Aber nicht mit Ihnen, oder?
Bei dieser großzügigen Philosophie, wie sie derzeit üblich ist, haben sie ein leichtes Spiel. Noch vor ein paar Jahren lief das ganz anders.
Könnte man nicht einfach die Zügel ab und zu einmal lockerer lassen?
Sie vergessen, dass ich in einer Irrenanstalt arbeite.
Und da ist alles anders.
Wir haben einen, der tut so, als wäre er taubstumm. Ein anderer will seine Tabletten nicht schlucken.
Vielleicht will er bloß wissen, was er da schlucken muss.
Wir versuchen höflich und nachsichtig mit den Patienten umzugehen. Nur zieht das bei manchen nicht.
Mhm. Und was machen's dann?
Ein kleiner neurochirurgischer Eingriff wirkt Wunder.
Am Gehirn rumschnippeln?
Wissen Sie, was man danach ist? Ein neuer Mensch.
Ist doch nicht Ihr Ernst.
Stellen Sie die Musik lauter.
Ja, gern.
Also, wir wünschen Walli mal, dass diese Dame bald wieder aussteigt. Und Namen und Werk wüssten wir gerne bitte an kulturleben@br.de oder an den Bayerischen Rundfunk, Redaktion Kulturaktuell, 80300 München. Und was wir gerne hätten, das ist der Name der Figur, des Werks und des Autors. Viel Glück! Simone Besel aus Sonthofen hatte schon Glück. Sie hat nämlich Johann Gottfried Säume erkannt, also den Mann, der eigentlich eben kein Taxi nimmt und schon, weil er eben lieber zu Fuß läuft. Nur bei uns hat das eben doch getan letzte Woche. Und zu Simone Besel aus Sonthofen und zu ihrer Mutter, die sich das besonders gewünscht hat, geht ein Exemplar von Anna-Katharina Fröhlichs neuem Roman Der Chor. Viel Spaß damit, gerne mitsingen. Berge besingen, das geht in Sonthofen doch auch. Dieser Mann hier macht das woanders, nämlich in England. Der Brite Jonathan Jeremiah mit Mountain.
She my love, she my holy grail. She the footprints that I trail. Drop of breadcrumbs, here I come. Like cat's eyes leading me home. I told you I'm coming for you. Stone wall I'm running through. Like thunder, here I roll for your lightning light. Give me some of that, some of that, that goodness that I see. Give me some of that, some of that, that goodness. Watch me, watch me. Amen. Mountain to get to you, watch me. When the paper guards on their seats, she brings them all to their knees. My poison, my remedy, I worship at your feet. I told you I'm coming for you. Stone wall I'm running through. And like thunder here I roll. For your lightning, lightning. Give me some of that. Give me some of that. That goodness that I see. Yeah, give me some of that. Give me some of that. That goodness. Watch me, watch me. Amen, I'll let you. I'll pound the ground through the air. Amen.
the mountain to get to you. Watch me.
Einen Familienroman nennt der aus Bayerisch-Schwaben stammende Schriftsteller Roman Ehrlich seinen neuen Roman Videotime. Aber tatsächlich taucht die Familie des Ich-Erzählers nur in dessen Erinnerungen auf. Für einen Tag kehrt er in seine Heimatstadt zurück. Die Videothek Videotime war mal ein wichtiger Ort, aber jetzt ist sie verrammelt, eine namenlose und heruntergekommene Blechbude. Katrin Hillgruber hat den in Eichach geborenen Roman Ehrlich getroffen und mit ihm über seinen Roman gesprochen.
Tatsächlich ist es so, dass ich früher selber, so wie die Figur meines Romans, ganz oft mit meinem Vater in die Videothek gefahren bin und wir dort Filme ausgeliehen haben. Und ich auch tatsächlich über die Filme und über das Filmschauen eigentlich überhaupt erst zur Literatur und zum Schreiben gekommen bin. Also das begann eigentlich damit, dass ich sehr viel ferngesehen habe früher und dann irgendwann festgestellt habe, dass es zu vielen Filmen tatsächlich auch noch Bücher gibt, die entweder vorher oder nachher entstanden sind. Und eigentlich erst in der Auseinandersetzung mit diesen Büchern zu den Filmen bin ich also erst auf das Lesen und dann auf das Schreiben gekommen. Nun muss man auch dazu sagen, dass die Verwandtschaft der Figuren mit meiner eigenen Biografie dann an der Stelle auch endet.
Mit der Figur des Vaters hat es eine eigene Bewandtnis. Der klassisch autoritäre Charakter beherrscht seine Frau und drillt den älteren Sohn zum Tennisprofi. In den 90er Jahren nahm der wortkarge Gefängnisangestellte seine beiden Söhne stets mit in die Videothek. Für die Heranwachsenden glich sie in jenem noch analogen Zeitalter einem Raumschiff, das ihnen Nachrichten aus fantastischen Welten überbrachte. Eine Besonderheit des Romans besteht darin, dass er völlig ohne Dialoge auskommt und einem Stummfilm gleicht. Eine weitere ist seine Illustration. Sie besteht aus Filmausschnitten in Schwarz-Weiß, zumeist aus Action- und Horrorfilmen wie Universal Soldier, Der Exorzist oder The Devil in Miss Jones. Ihn hatte der Vater des Erzählers aus der Erwachsenenabteilung der Videothek entliehen, auf eine Leerkassette umkopiert und wie alle seine Sammlungsstücke penibel beschriftet und katalogisiert. Für seine minderjährigen Söhne jedoch kamen solche verbotenen Filme Mutproben des Schauens gleich, wie Roman Ehrlich schreibt. Über die ausgewählten Filmausschnitte sagt er:
Sie bilden auf jeden Fall so die Ikonografie dieses Buches ab, insofern als eigentlich all die Filme, die dort behandelt werden, auch in den Bildern nochmal wiederkehren. Also die sind fast ausschließlich aus Screenshots gemacht, diese Bilder. Also es ist dann noch stark bearbeitet von mir, aber es ist schon der Kosmos dessen, woran sich innerhalb des Buches erinnert wird. Natürlich gefallen mir auch viele von den Filmen, die darin vorkommen, aber vieles ist natürlich auch ziemlicher Unfug.
Nicht nur den unmittelbaren Blick auf den Bildschirm vermittelt der Roman, sondern ebenso Innenansichten diverser Wohnzimmer. Ob der Erzähler zum gemeinsamen Videoschauen Markus besucht, den Sohn des Autohausbesitzers Fellhauer, oder Lotta, die Tochter der italienischen Gastwirtfamilie mit dem sprechenden Namen Continua. Dem Text gelingt beinahe beiläufig ein Soziogramm verschiedener Kleinstadtmilieus der 1990er Jahre. Das war die letzte Phase, in der Filme noch physisch auf Kassetten aufgenommen wurden.
Und dann fand ich natürlich zusätzlich auch noch interessant, die Kassette eben als Speichermedium, das ständig neu überschrieben werden kann und das mit jedem Überspielen, jedem Neubespielen sich verändert, aber auch so Abnutzungseffekten ausgesetzt ist. Und ja, also das war für mich im Kontext dieses Buches dann schon auch so eine naheliegende Metapher so für den ganzen Komplex des Erinnerns und des Fiktionalisierens der Erinnerungen.
Mit Videotime ist Roman Ehrlich ein spannungsvoller Kontrast zwischen Reflexion und plastisch-sinnlichen Details gelungen. So werden etwa die gelben Kodak-Pappschuber erwähnt, in denen die Objekte der Begierde lagern. Die Topografie der abweisenden, wie ausgestorben wirkenden Kleinstadt gibt der Autor überaus exakt wieder. Sie wird von den Erinnerungen seines Protagonisten kontrastiert, in die sich Filmszenen drängen und sie zu überlagern drohen.
Es war mir von Anfang an klar, dass es diesen Heimkehrmoment oder diese Ebene, diese Heimkehr in der Gegenwart, in den Ort geben muss, um das erzählen zu können. Und dass es eben einen starken Kontrast geben soll zwischen dem, was unmittelbar dort wahrgenommen werden kann, und dem, woran man sich erinnert und was man eben im Erinnern auch immer fiktionalisiert und überschreibt.
Am Schluss des Romans findet der Ich-Erzähler den Mut, seinen Vater aufzusuchen. Gründe für eine Aussprache gäbe es viele. Doch der Aufstieg im Treppenhaus zieht sich wie in Zeitlupe hin. Ein finales Spannungsmoment in dieser abgründigen Hommage an das Zeitalter der Videotheken.
Ein Beitrag von Katrin Hillgruber. Roman Ehrlich, Videotime, ist im S. Fischer Verlag erschienen, sowie auch die Bücher von Christoph Ransmeier, und kostet 26 Euro.
I should have known there was someone else. Down below I always kept it to myself. And I believe in nothing. Not today as I move myself out of your sight. I'll be sleeping by myself tonight. I could never go to no one else. The hurt don't show, but who knows? Time will tell. I believe in nothing but the pain, and I can't see this turning out right. Oh, I'll be sleeping by myself tonight. Forever be sad and lonely. Forever never be the same. I close my eyes and wait for a sign. Am I just waiting in vain? Oh, I believe in love and disaster. Sometimes the two are just the same. I'm beginning to see what's left of me is gonna have to be free to survive. And I'll be sleeping by myself. I'll be sleeping by myself. I'll be sleeping by myself tonight.
Sleeping by myself, Eddie Vedder. Hier fast allein mit der Ukulele, auch Frontman von Pearl Jam, Ikone des Grunge, im Büchermagazin hier auf Bayern 2. Und zum Schluss noch eine kleine Parabel von US-Literaturstar George Saunders. Schmales Buch, keine 150 Seiten und Kommentar zur politischen Gegenwart. Und zwar schon seit 2005, wie Tilman Urbach sagt, der die kurze und schreckliche Regentschaft von Phil von George Saunders für sie gelesen hat.
Er ist maßlos, machthungrig, ohne Skrupel und Moral. Phil, die Hauptfigur in George Saunders kleinem 120-seitigem Büchlein. Erzählt wird die Geschichte vom Aufstieg und Fall eines gnadenlosen Populisten, von der Unterwerfung einer Minderheit, der Unterjochung eines Nachbarlands. Tatsächlich mögen einem beim Lesen Parallelen einfallen zu allen Autokraten dieser Welt, vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen. Die politischen und gesellschaftlichen Mechanismen, die zur Machtergreifung führen, so macht uns Saunders in seinem kleinen Buch klar, ähneln sich immer. Es geht um die Geschichte zweier Staaten, Innen- und Außenhorner. Wobei Innenhorner so winzig ist, dass sich jeweils nur ein Einwohner dort aufhalten kann. Die anderen acht müssen sich in einer Art Kurzzeitaufenthaltszone begnügen. Misstrauisch beäugt von den Außerhorneriten. Doch damit nicht genug. Eines Tages schrumpft Innenhorner, sodass drei Viertel des aktuellen Bewohners über die Grenze nach Außenhorner hineinragen. Phil macht sich den Unmut und die Unsicherheit der verdutzten Außerhorneriten zunutze, interpretiert die Platznot des Innenhorners als Invasion auf sein Land, zettelt einen Konflikt an.
»Was euch angeht, ihr Innenhorneriten«, bellte Phil, »nehmt gefälligst zur Kenntnis, ihr seid hier mit dabei, die Grenzen unserer legendären Großzügigkeit auszutesten, einfach weil ihr so seid, wie ihr seid, nämlich das absolute Gegenteil von uns.«
Es ist eine aberwitzige, skurrile Welt, die George Saunders hier entwirft. Die Figuren seines Buchs sind keine Menschen, sondern hybride Wesen, Maschinen mit menschlichen Zügen. So zündet Phil sehr menschlich, immer neue Eskalationsstufen, lässt Steuern erheben, stiehlt den Innenhorneriten die Ressourcen, nimmt ihnen schließlich noch die Kleider ab. Jede einzelne Eskalationsstufe lässt er von den ihn umgebenden Außerhorneriten und Beratern absegnen. Schließlich, so Phil, lebten sie in einer Demokratie. Am Ende bleibt von den Innenhorneriten wenig mehr als ein ängstlich zusammengedrängtes Häufchen. Und so ergeben sich zahlreiche Querverweise zu unserer Wirklichkeit. Putin liegt nahe, natürlich auch die perfiden Demokratieauslegungen eines Donald Trump. Aber Saunders hat seine Parabel bereits 2005 veröffentlicht. Kritiker warfen ihm damals vor, sich an George W. Bush abgearbeitet zu haben. Saunders selbst gibt im aktuellen Nachwort den Holocaust oder den Irakkrieg als Motivation seiner Story an. Natürlich, Saunders ist bekannt für seine witzigen Schilderungen. Aber hier bleiben die Pointen in den überzeichneten Dialogen vorhersehbar. Die Figuren sind nicht mehr als Schemen. Da helfen auch die comicartigen Illustrationen von Benjamin Gibson wenig. Den Leserinnen und Lesern fehlen die Identifikationsfiguren. Richtig zünden tut die Erzählung nicht. Schade.
George Saunders, die kurze und schreckliche Regentschaft von Phil, übersetzt von Frank Heibert, Luchterhand Verlag, 20 Euro. Und damit verabschiedet sich das Büchermagazin. Danke fürs Dabeisein, wo und wie und wann immer Sie uns hören. Am Mikrofon war Judith Heidkamp.